und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Heute an meiner Seite natürlich wieder Volker Zierke. Hallo Volker.
Hallo.
Außerdem am Mikrofon meine Wenigkeit, der Verlagsleiter Philipp Stein. Ja, Volker, neulich habe ich auf Twitter, auf X, wie man heute sagt, gelesen, viele Leute hätten sich diesen Einspieler am Anfang, diese kleine Ansage, die wir immer live einsprechen, schon eingeprägt. Ich weiß nicht, ob es Zeit ist, irgendwann mal so eine Geschichte vom Tonband laufen zu lassen. Ja?
Ja, gerne.
Oder ob wir das mal so ein bisschen abwandeln müssen im Laufe der Zeit. Auch die Harald-Schmidt-Show hat sich ja angepasst. Hm. Aber es soll nicht um Harald Schmidt gehen, auch wenn du gerne darüber sprichst, sondern Volker, es wird in der politischen deutschen Rechten wieder gestritten. Man glaubt es kaum.
Mal wieder.
Mal wieder, aber in letzter Zeit so viel wie lange nicht mehr. Das ist mein Eindruck.
Unabhängig davon, bevor du zum Thema kommst, ja. Mal so eine Frage am Rande, findest du es gut oder schlecht?
Dass gestritten wird?
Ja.
Es ist unausweichlich, denn man müsste da jetzt lang und breit antworten, dass es die politische Rechte und auch die neue Rechte und die alte Rechte natürlich nicht gibt. Dass also zwischen den Akteuren weltanschaulich teilweise Welten liegen.
Ja.
Und dass es deswegen sozusagen ganz natürlich ist, dass gestritten wird. Es wäre nur schön, wenn sich irgendwann mal einer durchsetzt.
Ja, das liegt in der Natur der Sache, dass das nicht geht, wenn man nicht schlagen darf und nicht treten.
Ja, das mag sein. Und nicht kratzen. Das wird am meisten gemacht, gekratzt. Aber tatsächlich wird in der politischen Rechten so viel gestritten wie lange nicht mehr. Das ist zumindest mein Eindruck. Aktuell in diesen Tagen natürlich wieder viel um die Frage Israel und Gaza. Das ist in diesen Tagen wirklich sehr präsent. Nicht zuletzt durch diese CPAC, also diese Konferenz in Budapest, an der Teile der AfD wahrgenommen haben und die sich mitunter in so einer Art Sieges- und Freudestaumel befinden und sagen wir mal vorsichtig, dort Kontakte zu gewissen Kreisen geschlossen haben. Hm. Das ist ein aktueller Streit, dadurch auch wieder aufgekocht so ein bisschen, auch durch eine Audioanalyse von Martin Sellner, diese ganze Geschichte neue Rechte, alte Rechte. Und neue Rechte, alte Rechte hängt immer sehr stark zusammen mit der Frage nach Zweiter Weltkrieg, Nationalsozialismus, Geschichte generell. Und aktuell ist da vieles in Bewegung. Also kann man, wie du schon richtig gefragt hast, positiv wie negativ sehen. Der ein oder andere würde vielleicht auch sagen, hört auf, euch über so einen Unsinn zu streiten. Aber aktuell ist weltanschaulich wieder viel in Bewegung. Und das hat uns, Volker, dazu bewogen, auch ein heißes Eisen heute anzufassen.
Ja.
Nämlich den 8. Mai. Interessanterweise hängt ja die Frage Gaza-Israel, die Frage neue Rechte, alte Rechte und viele andere Themen relativ stark mit dem zusammen, was wir als deutsche Geschichte bezeichnen würden.
Ja.
Und nicht zuletzt eben auch mit der bedingungslosen Kapitulation und dem Tag der Befreiung beziehungsweise dem Tag der Niederlage, je nachdem, wie man das begreifen möchte. Und wir hatten eigentlich vor, das darf man glaube ich dazu sagen, diese Episode schon ein bisschen früher aufzunehmen. Sind aber eben erst jetzt dazu gekommen und haben uns gedacht, sprechen wir mal nicht eine Stunde, anderthalb über das Thema 8. Mai, sondern bauen wir da gleich nochmal was mit ein. Hm. Und wir haben uns gemeinsam dann auf dein Anraten sozusagen oder auf deinen Vorschlag den Film Der Untergang angeschaut.
Ja,
ja, das ist dieser Film, der gerne parodiert wird, Stichwort zitternde Hand von Adolf Hitler. Hm. Aber wir haben uns gedacht, das passt ganz gut dazu. Und wir machen also heute mal eine kleine Filmbesprechungsepisode, die wir mit einem im weitesten Sinne aktuellen politischen Thema verbinden. Deswegen will ich dich, bevor wir zu dem Film Der Untergang kommen, Volker, will ich dich erstmal fragen, wie hast du denn dieses Jahr diese ganze 8. Mai-Geschichte wahrgenommen? Anders als die Jahre zuvor? Ich sag gleich, ich habe es anders wahrgenommen als die Jahre zuvor. Und hältst du das immer noch für ein sehr präsentes und aktuelles Thema in der Rechten?
Es ist nach wie vor ein präsentes Thema. In der Vergangenheit hat man das immer ein bisschen als ein Thema wahrgenommen, das nicht für die AfD zum Beispiel bestimmt war. Also man mag mich Lügen strafen und mir irgendwelche Postings zeigen, wo der und der Abgeordnete schon vor, weiß ich nicht, 6 Jahren oder so mal angeprangert hat, dass es hier kein Tag der Befreiung war, sondern eben die Niederlage und die Kapitulation des, ja, der deutschen Wehrmacht letzten Endes. Fakt ist aber, dass das zumindest in diesem innerrechten Zirkel, dem wir jetzt nun mal angehören, in der Vergangenheit immer eher so als ein, ja, was man allgemein als altrechtes Thema nennen mag. Also, ja, da kommen wieder die Schmuddelkinder, die halt das nicht gut sein lassen können. Wir können doch jetzt nach vorne schauen und wir als AfD, wir ignorieren das einfach. So hat sich das zumindest angefühlt die letzten Jahre. Das mag natürlich vielleicht auch daran liegen, dass man einfach andere Themen auch hauptsächlich bespielt hat. Aber ich habe das Gefühl, dass es dieses Jahr großflächig von vielen wichtigen Akteuren so angesprochen wurde, wie es halt früher auch von der sogenannten alten Rechten eben behandelt wurde. Nein, das ist nicht der Tag der Befreiung, sondern ganz schnöde der Tag der Kapitulation der deutschen Wehrmacht.
Na, ich habe generell so ein bisschen das Gefühl, ohne dass ich jetzt dem Verfassungsschutz und irgendwelchen linken sogenannten Historikern Futter bieten möchte, dass wir generell so ein bisschen die Wiederkehr der Geschichte erleben, in der Form, nicht natürlich der Geschichte in gelebter Realität sozusagen, sondern der Themen. Also Stichwort 13. Februar, Stichwort Dresden. Wir haben ja letztes Jahr mit 1% diese aufsehenerregende Aktion gemacht. Ja, dieses Jahr zum traurigen Jubiläum haben wir bei Jung Europa das Buch von Lothar Fritze neu aufgelegt, das sich auch gut verkauft hat und das auf reges Interesse gestoßen ist. Ich hatte es erst gestern gepostet, auch ein polnisches nationaldemokratisches Magazin hat sich sehr positiv über das Buch geäußert. Es gab zahlreiche erneute Rezensionen und auch die AfD hat dieses Jahr als der größte Akteur, sage ich jetzt mal, der größte Akteur und auch der mit der meisten Reichweite hat sich relativ umfassend diesem Thema gewidmet, dem 13. Februar. Wir erleben das auch zum 8. Mai und ist eine spannende Geschichte, weil du hast jetzt nur die AfD erwähnt, auch die identitäre Bewegung beispielsweise hat sich ja immer sehr bewusst und das vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht von diesen geschichtlichen Themen ein bisschen ferngehalten.
Ja.
Also ich meine, klar, wir haben natürlich in Form der IB einige Positivmerkmale, die dort gesetzt wurden. Also gerade beispielsweise in Österreich, ne, hat man ja diese Veranstaltung immer durchgeführt zur Abwehr der Türken,
ja,
und so weiter und so fort. Aber man hat sich bewusst von diesen, ich sag mal, kontaminierten Zweite Weltkriegsthemen ferngehalten. Ja. Und mein Gefühl ist, dass auch dort unter gewissen namhaften Akteuren, auch der Bundesrepublik Deutschland, wieder der Wille da ist, sich zu diesen historischen Themen zu äußern. Und das ist eine grundsätzlich vielleicht erstmal ganz spannende Beobachtung, ohne das jetzt erstmal in irgendeiner Weise zu bewerten oder auch in Verbindung zu bringen mit irgendeiner Sympathie für diese Zeit, dass man sich wieder traut oder dass man anscheinend das Gefühl hat, dass A, diese Themen eine Relevanz haben und deswegen muss man drüber sprechen.
Ja.
Und B, dass man das auch wieder kann. Also, dass es aktuell möglich ist, die Geschichtspolitik wieder als Thema aufzugreifen, was eine Sache ist, die wir vor 10 bis 5 Jahren nicht erlebt haben. Das ist, glaube ich, eine Beobachtung, die man erstmal machen kann.
Glaubst du denn, dass das möglich ist, weil es seit 2, 3 Jahren wieder möglich ist, auch als Normie, auch als öffentliches Publikum, an das sich die Rechte zwangsläufig immer wendet, wieder möglich ist, darüber nachzudenken, weil man überrascht festgestellt hat, dass sowohl Russe wie auch Amerikaner nicht in jeder Lebenslage Freund ist?
Das halte ich für weniger relevant. Relevant halte ich, für sehr relevant halte ich, und das halte ich auch für einen der größten Erfolge der AfD. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir beide keine allzu großen Enthusiasten sind, was Erfolge im Parlament angeht. So von wegen, morgen wird regiert und dann entschieden und dann ist alles anders in Deutschland. Die AfD ist für mich vor allem ein Symbol. Es ist einfach nur ein Symbol dafür, wie viel Prozent haben die gerade, was gibt es einfach für eine Art von Potenzial, so möchte ich das mal nennen. Diese Umfrageergebnisse, diese Wahlergebnisse, das ist so eine Potenzialschau. Und ich glaube, dass durch die durchaus nennenswerten parlamentarischen Erfolge der AfD an der Wahlurne ein anderes Selbstbewusstsein wieder reingekommen ist. Also man hat vor 5 bis 10 Jahren versucht, nicht in den Verfassungsschutzbericht zu kommen. Man hat darüber nachgedacht, sprechen wir diese und jene Themen lieber nicht an, weil man damit Unterstützer verprellt, weil man damit vielleicht Leute verprellt, die man in seine Bewegung integrieren will, weil man Journalisten verprellt, weil man Behörden auf den Plan ruft, Wähler abschreckt. Und ich glaube, dass ganz generell einfach eine gewisse Ruhe in der Form eingekehrt ist, dass man mit einer breiteren Brust ganz generell dasteht. Wir sind zurück, ja, wir sind sowas von zurück, hahaha, so in dieser Form, so ein bisschen, was wollen die jetzt von uns? Wir stehen hier mit der Partei bei so und so viel Prozent, wir sind noch nicht verboten, wir sind immer noch da und ich glaube, dass das sozusagen, dass der Spielraum sich da erweitert hat. Ob das tatsächlich so ist, das ist ja eine andere Frage. Aber man hat jedenfalls in der Gesamtschau der Rechten, glaube ich, ein bisschen mehr das Gefühl, dass man an die diffizilen Themen jetzt auch rantreten kann, ohne dass es jemanden verschreckt, ohne dass es Probleme gibt. Ohne, und das will ich nochmal dazu sagen, dass ich glaube, dass beispielsweise viele Akteure der AfD oder der identitären Bewegung oder wem auch immer, dass die jetzt plötzlich sagen, endlich können wir das sagen, was wir denken. Hahaha, der NS ist ja eigentlich voll toll. Ich glaube nicht, dass es hier um so eine Art Mimikry geht, sondern einfach, dass man aus strategischen Gründen lange Zeit gesagt hat, das Thema meiden wir ganz.
Ja.
Und jetzt ist das anscheinend ein bisschen anders geworden. Das ist zumindest mein Eindruck, wenn ich darauf schaue, dass zumindest seitens der AfD zum 8. Mai sehr vielfältig und mannigfaltig auf das deutsche Leid aufmerksam gemacht wurde.
Ja.
Das muss man vielleicht sagen. Wir diskutieren das Thema ja heute auch noch unter einem bisschen anderen Gesichtspunkt, dass die AfD sich als Partei und damit auch jeder ihrer Akteure natürlich klar von der Weltanschauung, Ideologie des Dritten Reiches immer abgrenzt. Das schwingt ja da mit. Also da wird ja nicht geschrieben, was weiß ich, es war kein Tag der Befreiung, weil wir waren im Recht und es war ein Präventivkrieg. Sowas wird da ja nicht gesagt. Sondern was da gesagt wird, ist, es war kein eindeutiger Tag der Befreiung, wo wir Fahnen schwenken und Feuerwerk abfeuern, weil eben Millionen Deutsche vertrieben, ermordet, unser Land geteilt und wir zum Knecht degradiert wurden. Das ist ja das, was gesagt wird. Und das ist ja historisch gesehen vollkommen korrekt.
Ja.
Ja. Und das ist nun erstmal eine Position, die natürlich vor allem auf diese Opferzahlen aufmerksam macht.
Ja.
Und das ist, möchte ich meinen, innerhalb der AfD mittlerweile fast zu einer Normalität geworden. Auch wenn natürlich nicht alle Funktionäre sich dezidiert äußern, wie Björn Höcke, Robert Teske, was weiß ich, Torben Brager und wie sie alle heißen, Haselhoff und so weiter. Wir merken schon, aus welcher Ecke das auch so ein bisschen kommt. Schön. Aber es waren, glaube ich, auch Leute dabei, wie zum Beispiel dieser Lukassen.
Ja.
Das heißt, auch der vermeintlich liberale Flügel hat sich mitunter dazu geäußert und auf die deutschen zivilen Opfer hingewiesen. Das heißt, dass sozusagen diese Differenzierung so ein bisschen eingesetzt hat. Das ist schon eine spannende Beobachtung.
Ja, wie gesagt, ich hatte das ja nur kurz angedeutet. Ich habe halt immer die Befürchtung, dass es ein bisschen dran liegt, dass der Wind sich allgemein dreht, was natürlich erstmal eine gute Sache ist.
Ja.
Aber dass das alles sozusagen wieder unter dem Vorzeichen ist, dass das deutsche Volk geistig wieder auf härtere Zeiten eingestimmt werden muss, was natürlich aber auch fraglos so ist. Und dass man es einfach vor ein paar Jahren noch nicht getan hat, weil da zum Beispiel eben noch klar feststand auch für Normies, ja, die USA, die haben ihre Truppen bei uns im Land, das ist natürlich auch gut so.
Ah ja, das ist ein interessanter Aspekt, über den habe ich keine Sekunde nachgedacht, dass es da auch so eine Verlinkung geben könnte. Dass man sozusagen auch den großen Bruder auf geopolitischem Parkett so ein bisschen mehr in Frage stellt als zuvor, ja? Also die kommen nicht, um uns zu retten.
Ja.
Spannend. Habe ich keine Sekunde drüber nachgedacht, muss ich sagen. Halte ich für eine spannende These.
Es ist ja gerade
schwer zu sagen,
was gerade passiert. Ich meine, der Kanzler, unser schöner Kanzler, hat festgesetzt, dass, oder er hat es gesagt, was dahinter steckt, ist nochmal eine andere Frage, hat gesagt, dass die Bundeswehr die stärkste Armee in Europa wieder werden soll. Das lässt ja schon anklingen, oh, ich glaube nicht, dass die Amerikaner ein zweites Mal über den Atlantik rüberkommen, um uns zu helfen gegen den bösen Russen. Was ja im Zweiten Weltkrieg übrigens auch nicht so war. Aber
morgen ist ja D-Day, Volker.
Ja. Ich glaube, dass geopolitisch eine große Verunsicherung herrscht, um es mal so auszudrücken, die Europäer lange ignoriert haben, beziehungsweise dachten, dass eben diese Lücke vom Amerikaner gefüllt werden könnte, ihre eigene Schwäche. Und jetzt stellt sich mit Donald Trump raus, oh, ist vielleicht gar nicht so. Mhm. Und das, wie gesagt, bei den Grünen zum Beispiel hat man es ja relativ schön gesehen, wie schnell da der Schalter umgelegt werden kann von wir sollten die Bundeswehr eigentlich lieber abschaffen zu warum denn eigentlich nicht wieder die Wehrpflicht, um den Russen zu bekämpfen.
Es ist generell auch eine Sache, die man vielleicht nochmal feststellen muss, um das auch ganz klar zu differenzieren. Die Tatsache, dass am 8. Mai durch die AfD und Teile des patriotischen Vorfelds auf das Leiden der deutschen Zivilbevölkerung, den Mord, die Vergewaltigung, den Totschlag hingewiesen wird, darf natürlich teilweise nicht darüber hinwegtäuschen. Und da möchte ich dir so ein bisschen in die Argumentation grätschen, dass man gleichzeitig in weiten Teilen der Partei, aber auch des Vorfelds natürlich vom Amerikaner und dem Westen als Verbündetem nicht abrücken möchte. Also das wird A, von bestimmten Teilen der Rechten als Ressentiment-Futter gegen den Russen verwendet.
Ja.
Das ist ja so der Klassiker. Wie kann man sich für einen Frieden mit Russland aussprechen, wenn man weiß, dass die eigene Großmutter von den Russen vergewaltigt wurde?
Ja.
Ja? Ist ja auch aus einer emotionalen Perspektive, und wir haben ja beide auch einen vertriebenen Hintergrund, eine durchaus nachvollziehbare Position erstmal. Ja, ja. Die ich jetzt gar nicht irgendwie madig machen möchte. Ich will nur das mal feststellen. Also diese 8. Mai-Geschichte, dieses Revival der Geschichtspolitik, hat nicht nur eine Richtung. Also es gibt auch Leute, die den 8. Mai, wie gesagt, als Tag der Befreiung ablehnen, ihn aber gleichzeitig so ein bisschen nutzen, um zu sagen, ja, also der Amerikaner, der war ja schon sehr nett, und der Russe, der war ja ganz böse. Das passt komischerweise zusammen.
Ja.
Obgleich man ja normalerweise auch um die Thematik der Rheinwiesenlager wissen müsste. Natürlich die Frage, ob man das mit den russischen Verbrechen, muss man in dem Fall ja sagen, gleichsetzen möchte. Mag jeder selber entscheiden, mag sich jeder selber drüber informieren. Wir haben auch in dem Podcast schon lang und breit und mehrfach drüber gesprochen, was die sogenannte Re-Education der Amerikaner und die immer noch geistige Besetzung der Bundesrepublik Deutschland durch den westlich-amerikanischen Geist bewirkt hat. Nämlich die Bundesrepublik Deutschland, wie wir sie heute vorfinden, ist maßgeblich eben kein Produkt der russischen Besatzung der DDR, sondern des amerikanischen Exportgeistes, will ich es mal nennen. Das heißt, Amerikaner haben vermutlich weitaus weniger Frauen vergewaltigt und Männer totgeschlagen als die Russen, haben aber ein anderes Geschenk hinterlassen. Ein anderes fragwürdiges, süßes Geschenk. Und das ist so eine ganz spannende Geschichte. Also, dass diese Einsicht in die Tatsache, dass der 8. Mai kein Tag der Befreiung war, dass viele Leute das begriffen haben und beginnen, die Geschichtspolitik neu zu entdecken, heißt nicht automatisch, dass man damit auch zu einem bestimmten Schluss käme. Sondern die Schlüsse aus diesem "Das war kein Tag der Befreiung" sind sehr verschiedene. Also die gehen in der, ich sag mal, im patriotischen Bereich, ich nenne das jetzt bewusst so, ich nenne es nicht neue Rechte, weil der ganze patriotische Bereich umfasst ja viele Facetten von vermutlich Oliver Flesch bis zu Björn Höcke bis zu uns und so weiter. Da gibt es verschiedene Schlüsse, ja. Da gibt es Leute, die springen mit einer Ami-Flagge durch die Kante und sagen aber trotzdem, naja, scheiße, also Tag der Befreiung war es ja irgendwie trotzdem nicht.
Ja.
Fahren aber trotzdem zur CPAC und sagen, ja geil, also amerikanische Nationalhymne und Shalom Netanyahu und so weiter und so fort. Also du weißt, worauf ich hinaus will. Das Feld ist dadurch nicht aufgerollt, sondern wir stehen sozusagen, was die Geschichtspolitik betrifft, ganz am Anfang einer Bewegung, die ich so wahrnehme, dass das ganze Thema wieder mehr an Relevanz gewinnt. Das merkt man übrigens auch an Buchverkäufen.
Ja.
Und man merkt es daran, dass sogenannte Neurechte-Verlage, nicht zuletzt wir, auch durchaus dieses Thema wieder bespielen. Nicht aus Verkaufsgründen, sondern weil es tatsächlich wieder in den Vordergrund rückt. Auch bei Antaios übrigens. Dass aber die Messe da noch nicht gelesen ist.
Würde sich also als Neurechts bezeichnen, ja.
Das ist jetzt eine ganz, jetzt willst du provozieren, ja. Das ist eine ganz andere Diskussion, Volker. Aber ich möchte neue Rechte in dem Fall mal als Arbeitsbegriff für politische Bewegungen, Verlage, Einzelpersonen nutzen, die aus einem bestimmten Stall kommen. So will ich das mal nennen. Ich glaube, so kann man das schon mal sagen.
Ja.
Also das ist sicherlich eine durchaus legitime Trennung. Erstmal zunächst auf einer wissenschaftlichen Basis zu sagen, die kommen eher von da und die kommen eher von da.
Mhm.
Aber das ist eine Sache, die wir noch diskutieren müssen. Nicht in diesem Podcast, aber ganz generell. Stellen wir fest, weil wir wollen ja noch zum Film kommen und wollen auch erklären, was das damit zu tun hat. Stellen wir erstmal fest, dass das Thema Geschichtspolitik merklich in den Vordergrund rückt.
Ja.
Oder wieder relevanter wird. Stichwort 13. Februar, Bombardierung von Dresden. Stichwort 8. Mai. Ich glaube, das D-Day-Datum ist jetzt nicht so sonderlich prominent. Ganz generell gibt es aktuell den Trend dazu, sich hinsichtlich der deutschen Geschichte wieder differenzierter und mutiger zu äußern. Und das halte ich grundsätzlich erstmal für eine gute Sache. Lange Zeit hat man ja, jetzt benutze ich den Begriff wieder, in der neuen Rechten diese Themen auch gemieden, weil man gesagt hat, Vergangenheit ist eben vergangen. Und wir müssen uns auf die Zukunft konzentrieren.
Ja.
Und das eine wird das andere nicht verändern.
Ja.
Das hat es, also wir stehen da sozusagen an einer, ich will es nicht gleich Weggabelung nennen, weil das klingt so ultimativ und so endgültig, aber wir befinden uns da in einem interessanten Prozess.
Natürlich, muss es natürlich auch als Prozess begreifen. Jetzt ist alles, was wir jetzt dargestellt haben, ist ja nur ein Meilenstein auf dem Weg, vielleicht, weil es in der Rechten ja üblich ist, sich über solche Themen dann immer noch zu streiten. Und wir können ja in der Zukunft dann vielleicht ablesen, die Ära Trump wird ja auch nicht ewig dauern, wohin sich das Ganze dann wieder hinentwickeln wird. Ob dann, na, also ob das vielleicht in 2-3 Jahren schon wieder gegessen ist, weil andere Themen eben wieder wichtiger sind. Oder wovon ich eher ausgehe, dass dieses ganze Identitätsthema, zu dem das ja im weitesten Sinne auch gehört, nicht nur von der Rechten angesprochen wird, sondern glaube ich auch in der größeren Gesellschaft. Wenn die eben, das was ich eben vorhin erzählt habe, hier größte Armee in Europa und so weiter, geht es gar nicht anders, als an diesen Themen auch gesamtgesellschaftlich nochmal sich ranzuwagen. Und es ist, glaube ich, auch die Möglichkeit für die Rechte sozusagen, sich da als Speerspitze zu positionieren, um den Deutschen wieder, Selbstwert zurückzugeben.
Ja, das ist ja das, was ich auch eingangs so ein bisschen versucht habe anzudeuten. Diese Frage nach dem Tag der Befreiung und der ganz generellen Bewertung der deutschen Geschichte hängt ja mit so vielen Themen unweigerlich zusammen. Deswegen kann man dieses ganze Thema ja nicht einfach ausblenden und sagen, darüber sprechen wir nicht, weil sich daraus ja im Prinzip unsere Weltordnung und auch die Grundfesten der Bundesrepublik Deutschland zusammensetzen. Du hast Merz ins Spiel gebracht, finde ich ganz interessant. An welche Tradition will Merz in seinem Feldzug gegen Russland denn jetzt eigentlich anknüpfen? Also gewisse Teile der, Stichwort Dritter Weg, JN und so weiter und so fort, die knüpfen ja in ihrer Erzählung auch direkt an Wehrmacht und Co. zu sagen, wir stehen an der Seite der Ukraine und kämpfen jetzt wieder sozusagen gegen die Barbaren.
Ja.
Mal ganz vereinfacht ausgedrückt, ja. Und zumindest in so Zwischentönen meine ich das hin und wieder eben auch bei der CDU und so wahrzunehmen. Also Russland als ewige Bedrohung, als der große gefräßige Bär, der halt eben weite Teile des Ostens eingenommen hat, heute wieder danach giert, sozusagen sich das Baltikum einzuverleiben und neben der Ukraine dann nach Berlin weiter zu marschieren. Ich meine, die Russen tun natürlich ihren Teil auch dazu mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit, die vermutlich die dümmste und prähistorischste Öffentlichkeitsarbeit der Welt ist. Macht die ja fast schon wieder ein bisschen sympathisch. Aber wenn man natürlich jetzt wieder in russischen Medien diskutiert, ob nicht Panzer wieder nach Berlin fahren sollten und so weiter, dann macht man sich halt da auch nicht gerade Freunde. Und will sagen, das hört man ja auch immer so ein bisschen raus. Also selbst bei so liberalen, US-hörigen Knechten irgendwie wie Merz, so zwischen den Tönen irgendwie, naja, die Deutschen haben es ja schon immer mit den Russen aufnehmen müssen. Die Gefahr kommt aus dem Osten. An welche historische Erzählung will man denn da eigentlich anknüpfen? Ja. Und das Gleiche ist es halt eben bei diesen aktuellen Themen. Stichwort Israel, wenn dann bestimmte AfD-Politiker sagen, naja, es gibt ja eine deutsche Schuld und gerade wir als Deutsche müssten doch und so weiter und so fort, dann sind wir auch gleich wieder beim Thema 8. Mai.
Ja.
Ja. Und ohne, dass ich das jetzt in irgendeiner Weise hier in der Sendung erstmal bewerten will, die Israel-Frage ist ein ganz anderes Pulverfass. Es geht immer wieder zurück, oder es geht oft wieder zurück auf diese Fragen, die man eben nicht ausblenden kann und die man für sich beantworten muss. Und auch wenn dann beispielsweise ein Martin Sellner oder eine identitäre Bewegung den Schuldkult anprangert,
ja,
dann ist es natürlich zu wenig, und das will ich denen jetzt gar nicht in den Mund legen, sondern das ist jetzt einfach eine allgemeine Feststellung, zu sagen, ja, ich bin ja 80 Jahre später geboren und ich habe mit dem, was meine Großeltern gemacht haben, ja gar nichts zu tun. Das ist ja die mit Abstand dümmste Argumentation, die dümmste und vor allem libertärste Argumentation, die man überhaupt ins Feld führen kann. Wenn du mit dem, was deine Großeltern getan haben, nichts zu tun hast und auch nichts zu tun haben willst, wie kannst du dich denn dann ernsthaft für den Erhalt des deutschen Volkes und das Bestehen einer Ahnenkette einsetzen?
Ja.
Das ist ja eine vollkommen bescheuerte Argumentation, die ich, wie gesagt, jetzt der IB nicht in den Mund legen will, so ist es nicht gemeint. Aber das ist so eine Sache, die man gerne auch in so Alltagsgesprächen von jüngeren Menschen hört. Na, was kann ich denn dafür, was im Dritten Reich passiert ist? Ja, das stimmt natürlich erstmal, vollkommen klar. Aber wenn man sich natürlich als Teil einer Familie, einer Generation, eines Volkes sieht, dann kann man nicht einfach sagen, naja, gut, was habe ich damit zu tun?
Man muss sich schon zu den Kriegsverbrechen bekennen, ne?
So eine Art, ja. Das ist natürlich sehr vereinfacht ausgedrückt, aber führt uns aber auch ein bisschen in eine andere Richtung. Ich will eigentlich nur darauf hinaus, dass diese ganze Frage um diesen 8. Mai, deutsche Schuld, Schuldkult und so weiter und so fort, natürlich alle aktuellen oder viele aktuelle politische Diskussionen berührt.
Ja.
Und deswegen neben dem historischen Interesse eine durchaus große Relevanz hat.
Das ist jetzt ganz interessant, weil du möchtest natürlich jetzt auf den Untergang, auf den Film überleiten. Ja. Und abgesehen davon, dass der Film schon 20 Jahre alt ist, hat der nämlich auf irgendeine paradoxe Weise dasselbe Ansinnen im Hintergrund. Denn der Ansatz des Filmes, dessen Name ja aus einem Kapitel aus der Hitler-Biografie von Joachim Fest entnommen ist, die der Untergang heißt, die anderen Kapitel heißen zum Beispiel der Krieg und der Aufstieg, glaube ich, und vor allem
sehr kreativ,
Götterdämmerung.
Ja. Götterdämmerung, ja.
Ich glaube, ja.
Wen meint er damit?
Aber es geht da. Dieser Ansatz, das schreibt übrigens auch Joachim Fest im Vorwort zu seiner Biografie, dieser Biografie, die aus den 60ern ist, dass dies die erste Hitler-Biografie ist, die Hitler wie in einer Biografie zeichnet, weil es gab zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 2 oder 3 Biografien über Hitler, die alle den Fehler gemacht haben, aus Fests Sicht Hitler als das ultimativ Böse darzustellen und entweder als Kranken darzustellen, also der war einfach verrückt, das war ja in den 60ern wohl ein gängiges Argumentationsmuster.
Ein Irrer,
war einfach wahnsinnig so, ja. Und deswegen hat er das mit den Juden und so gemacht. Und die andere Argumentation, dass er halt einfach ein Verbrecher war, das ultimative Böse, das heißt, er wie Darth Vader oder so, er braucht keine Motivation oder sowas, sondern der ist halt so.
Also man hat ihn ein Stück weit entmenschlicht.
Genau.
Ja. Also im Wortsinne wirklich.
Genau,
ja.
was eben natürlich mit der bundesdeutschen Psychologie der Nachkriegszeit zu tun hat. Mhm. Und Fest sagt eben in dem Vorwort zu seiner Biografie, er will mit seiner Hitler-Biografie einen anderen Ansatz gehen. Und das greift der Film sozusagen auf. Und das wurde ihm ja auch negativ ausgelegt. Nämlich, es geht um die letzten Tage hauptsächlich, bis auf diese kurze Eingangssequenz, spielt ja alles in den Tagen vom 20. April bis zum 8. Mai, ja, 1945.
Bisschen früher noch, ja. Der Geburtstag wird ja dann auch gefeiert, genau.
Genau, das ist die erste Szene vor dieser nach dieser Eingangssequenz. Die Eingangssequenz spielt 1943 in der Wolfschanze.
Ja.
Und danach wird eben zum 20. April, glaube ich, übergeleitet mit diesem.
Kann sein, ja.
Und dieser Film versucht auch, Adolf Hitler menschlich darzustellen, also mit seinen Marotten mit seiner Gestik, mit seiner Mimik, wie er als Privatperson war, eben nicht nur die Person von aus den Reden und als Politiker, sondern eben auch als Ehemann von Eva Braun oder Eva Hitler dann, als Herrchen von von Blondie, von als Chef von der Sekretärin, aus deren Perspektive der Großteil des Films erzählt ist, aber auch im Umgang mit so menschlich-moralischen Fragen. Gibt ja zum Beispiel diese Szene da, wo er die Hitlerjungen auszeichnet und dann so eine Art Nervenzusammenbruch dann beim Reingehen wieder bekommt. So, und das widerspricht dem Weltbild des bundesdeutschen Zuschauers im Jahr 2004, 2005, wo der Film, glaube ich, rausgekommen ist. Weil, obwohl diese Festbiografie schon zum damaligen Zeitpunkt furchtbar alt war, sich das ja nicht durchgesetzt hat, Hitler als Menschen darzustellen und zu akzeptieren, dass er ein Mensch gewesen war und eben nicht das ultimative Böse. Und der Wille des Films war, eben einen differenzierten Blick auf dieses Thema zu werfen. Und das ist ihm auf eine Weise gelungen, aber es ist ihm auch nicht gelungen. Und darüber müssen wir, glaube ich, heute ein bisschen sprechen.
Hallo, ich bin Alexander Jungblut, Mitglied des Europäischen Parlaments und der ESN-Fraktion. Aber vor allem bin ich eines: rechts. Für Leute wie uns, junge Patrioten, gibt es diesen Podcast. Von rechts gelesen, hat den Finger am Puls der Zeit und begleitet den Zeitgeist stets kritisch. Diese Vorfeldarbeit ist wichtig für unseren politischen Erfolg. Denn das junge Europa von morgen wird hier gedacht. Jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen mit Volker und Philipp.
Das ist generell, glaube ich, seit diesem Film Der Untergang so ein bisschen in Mode gekommen, dieses Thema aufzugreifen. Ohne jetzt konkrete Titel nennen zu wollen, gab es seither ja verschiedene Produktionen, die versucht haben, einen möglichst grausamen, böse empfundenen Menschen mit also diesen Widerspruch zwischen beispielsweise einem SS-Arzt im Auschwitz oder einem SS-Kommandanten oder irgendeinem Abschnittsführer und so weiter darzustellen und sein Privatleben. Das ist so ein bisschen in Mode gekommen seit diesem Film Der Untergang. Zu sagen, naja, wir haben jetzt hier den Lagerkommandanten von Auschwitz, der hat so und so viele Menschen kaltblütig ermorden lassen und der hat Experimente durchgeführt und der hat alle möglichen Grausamkeiten den Menschen, den Juden dort im Konzentrationslager zugefügt und gleichzeitig wurde er aber von seinen Kindern und seiner Frau als der liebste und herzensgutste Mensch der Welt wahrgenommen und war zu Hause sozusagen nicht das Monster, das er im KZ war.
Ja.
Gibt es ja einige Filme, die in den letzten Jahren erschienen sind.
Zuletzt Zone of Interest.
Genau, Zone of Interest war einer. Es gibt aber mehrere Filme, die immer mit diesem Thema spielen, im Privaten sozusagen tatsächlich ein herzensguter Vater, Ehemann, Freund, was auch immer, und dann sozusagen die andere Seite der Medaille. Wie kann das in einem Menschen sozusagen gleichzeitig existieren? Bei Hitler ist es natürlich auch immer diese Darstellung, die auch in Der Untergang relativ stark ist, mit Blondie, dem Hund und generell Tieren und Kindern. Also so von wegen, der sich rührend um seinen Hund gekümmert hat, der ihm wichtiger war als seine Ehefrau. Gibt es ja auch diese Szenen, wo Eva Braun erzählt, dass sie den Hund tritt unterm Tisch, weil sie eifersüchtig ist auf den Hund und so weiter. Und wie kann er aber gleichzeitig der Führer des Dritten Reiches sein, der diese weltweiten Verbrechen begeht und so weiter und so fort. Also das ist seit Der Untergang so ein bisschen in Mode gekommen. Diese Art von Darstellung ist aber zu diesem Zeitpunkt, wie du richtig sagst, ein ziemliches Novum gewesen.
Wie gesagt, obwohl die Biografie ja sehr, sehr alt ist. Es gibt natürlich auch andere Filme, die das schon früher aufgegriffen haben. Ich erinnere da mal an Aus einem deutschen Leben mit Götz George Schimanski in der Hauptrolle als Rudolf Höss, als Lagerleiter von Auschwitz, der das auch so ein bisschen behandelt. Ist es auch eigentlich nicht angekommen? Das ist das Überraschende.
Aber ist es denn mit Der Untergang angekommen beim Zuschauer?
Tja.
Also lass uns mal über die Darstellung von Hitler hier sprechen, denn das gehört, glaube ich, ganz zentral zum Film dazu. Das schwankt ja Wie vieles im deutschen Kino übrigens, als ich schon am Anfang gelesen habe, Konstantin-Film, da musste ich schon darüber nachdenken, ob gleich Hausmeister Krause sozusagen ins Bild springt oder Stromberg oder so.
Eigentlich, wo du es gerade am Anfang erwähnt hast, hat mir eigentlich nur Harald Schmidt noch in der Rolle irgendeines SS-Arztes gefehlt.
Ja, Karl Richter spielt ja eine Rolle, die man aber leider nicht sieht also Karl Richter ist ein NPD-Politiker, um es mal runterzubrechen, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen. Ich sage jetzt mal, er ist ein NPD-Politiker, der so eine Komparsenrolle gespielt hat. Das kam ja dann später raus. Ja. Und ich glaube, in der normalen Version, die wir beide gesehen haben, taucht er nicht auf.
Genau.
Genau. Und ist auch nicht so sonderlich entscheidend jetzt, ne? Aber es ist so, dieser Film hat ja, und ich sag nochmal, wie vieles im deutschen Kino, immer so einen ganz schmalen Grat zwischen komödiantisch und mitreißend. Der Film wurde ja oft parodiert. Also in irgendwelchen Fernsehcomedy-Sendungen, diese Sprache, also der Hitler spricht ja dort so, also es ist so eine krasse Version seiner Reden irgendwie. Also es ist ja richtig so dieses, wie halt irgendein besoffener Nachbar Hitler nachspricht. Das hat mich auch so ein bisschen gestört, muss ich sagen.
Was ja auch vor allem unhistorisch ist. Also es wurde ja auch kritisiert.
Was unhistorisch ist und was es eben unfreiwillig komödiantisch macht. Also wenn ich mir jetzt meinen Nachbar vorstelle nach 10 Bier und der will irgendwie Hitler nachmachen, dann wird der auch so wird der sprechen.
Was ja in Sachsen ein gängiges Szenario ist.
Gängiges Szenario durchaus, aber historisch eben nicht korrekt. Und das hat es für mich immer, unabhängig davon, dass der Film sehr starke emotionale Szenen hat,
ja,
die einen mitnehmen können, ist es unfreiwillig komödiantisch, diese ganze Darstellung, wie er aussieht, dieses extreme zitternde Hand, dieses Sprechen, diese Wutanfälle, ich meine dieses, es bleiben im Raum, das ist ja so ein Ding, ich weiß nicht, wie oft das parodiert wurde. Das ist ein lebender Beweis der Meme-Kultur und auch der Meme-Kultur der späten, 2008, 2009, 2010, ich weiß nicht, in wie viel tausend Sendungen TV Total und Quatsch Comedy Club und wie es alles heißt, das irgendwie nachgemacht wurde.
Was ja eigentlich für den kulturellen Einfluss von einem Film spricht, wenn
sich
Memes daraus generieren.
Allerdings, aber ich hatte mit dieser Darstellung so ein bisschen meine Probleme, weil das irgendwie, ich weiß gar nicht warum, es wirkte halt so ein bisschen aufgesetzt.
Das ist wahrscheinlich das Problem von Adolf Hitler an sich, dass in Deutschland wahrscheinlich mehr rezipiert ist als Jesus Christus, dass du den eigentlich fast gar nicht mehr durch eine vorbehaltslose Lupe betrachten kannst. Mhm. Also glaubt tatsächlich auch, dass die Filmproduzenten wussten, dass Adolf Hitler nicht so spricht, sie es aber trotzdem gemacht haben, weil sie dachten, dass das Publikum das erwartet, dass er so spricht.
Ist ja auch so.
Und ich glaube halt, unabhängig, dass es natürlich auch ein disruptiver Ansatz war, eben Hitler menschlich darzustellen, sie auf bestimmte Gepflogenheiten eben setzen mussten, wie eben diese Sprache, weil es sonst vielleicht unatmosphärisch für den
Man muss Klischees erfüllen, das ist so.
Und vielleicht liegt, das ist ja eine Theorie von mir, und das macht es natürlich auch uns schwer, so einen Film zu sehen, genauso wie es eben für die anerkannten Geschichtswissenschaftler dann sehr, sehr schlimm war, dass jemand wie Wilhelm Mohnke positiv dargestellt wurde, der ja ein Kriegsverbrecher ist.
Der Film ist insgesamt halt extrem deprimierend. Also das ist, was ich meine. Es ist so eine komische Melange aus unfreiwillig komisch in manchen Szenen, aus genial in manchen Szenen und aus einfach nur deprimierend. Also ich habe den mit meiner Frau nochmal angeschaut und habe gesagt, ey, warum habe ich mir den jetzt angeschaut? Jetzt kann ich nicht schlafen, so eine Art. Also so jetzt, das rattert mein Kopf, jetzt bin ich schlecht gelaunt. Und das jetzt gar nicht wegen dieser Niederlage. Also nicht so, der Film zeigt, wie die Deutschen halt verloren haben oder so, sondern Weil der schon krass ist. Also es klingt jetzt sehr platt, aber der ist schon krass. Also unabhängig davon, dass natürlich diese Goebbels-Darstellung Hohn und Spott ist. Also die ist sowas von fehlgeschlagen. Die ist so unglaublich schlecht. Also wie der aussieht, ist unglaublich schlecht. Wie der spricht, ist unglaublich schlecht.
Dir wäre sicher jemand Besseres eingefallen. Bane spielen könnte.
Das stimmt, zumindest vom Sprechen her. Nee, also die Goebbels-Darstellung ist katastrophal, meiner Meinung nach, aber das ist ja vollkommen zweitrangig für unsere Besprechung.
Das habe ich dir erzählt, oder? Dass ich diese Twardoch-Lesung angeschaut habe und mir komplett einen Ast abgelacht habe, weil plötzlich Goebbels mit ihm auf der Bühne stand.
Nee.
Es gibt,
du meinst dieses vom Filmfestival auf YouTube?
Ja, ja, da liest er ja mit Olaf Kühl, dem Übersetzer, also Twardoch liest dort und weil Twardoch eben auf Polnisch spricht und liest, haben sie noch einen Deutschen mit drin genommen, eben den bekannten Schauspieler, der eben auch Goebbels gespielt hat in der Untergang, ja. Und dann sitzt er da plötzlich und liest da einfach aus Twardoch los und ich fand das sehr, sehr surreal.
Ja, und dann kommt es ja zu dieser historisch verbürgten, sehr krassen Geschichte, wo halt Goebbels und seine Frau die eigenen Kinder töten.
Das ist krass, ja.
Eine Sache, muss ich gestehen, habe ich ein bisschen vorgespult, tatsächlich, weil ich das wirklich extrem krass fand. Also auch von der Darstellung. Die ist extrem gelungen in ihrer Grausamkeit und in ihrer Tragik sozusagen, ist diese Darstellung gut gelungen, muss man sagen. Und das ist, was ich meine. Also dieser Film, der wabert so zwischen echt ergreifend, traurig, deprimierend, lustig, unfreiwillig lustig und typisch deutsch irgendwie diese Produktion auf eine gewisse Art und Weise, auch von den Schauspielern her. Diese Saufgelage sind ja sehr lustig dann.
Es ist ja auch das Einmaleins des deutschen Films ist das Spiel. Wie gesagt, dieser Goebbels-Darsteller, dessen Name mir gerade nicht einfällt, aber der auch relativ bekannt ist, der Typ, der Bormann spielt, ist ja auch der Typ, der den Minister in Das Leben der Anderen spielt und den man auch tausendmal im TV oder bei ZDF, diese Frühabendserien, dort auftaucht.
Etliche Schauspieler. Das ist ja das Who is Who irgendwie auch so ein bisschen gewesen des deutschen Films. Ne?
Also genau.
Mit Abstrichen sozusagen. Aber
ja, Til Schweiger war zum Glück nicht drin, aber
nee. Oder dieser andere Spinner, der mit Schweiger immer diese Filme macht. Wie heißt denn der?
Matthias Schweighöfer.
Ja.
Macht die so viele Filme?
Weiß ich nicht. Ich nehme den immer nur so wahr als Sidekick von dem. Der Säufer und der Schwule, sage ich immer.
Aber Schweighöfer mag ich ja nicht.
Glaube ich. Hm. Der Säufer und der Schwule, wie passend.
Ah, nein. Ja, nee, der Schwabe fehlt noch.
Ja, wie auch immer, wir waren bei Hitler,
ja.
Volker, wir waren bei Hitler. Dieser Film ist so ein bisschen eigentlich lustigerweise der AfD-Film. Weil das,
danke,
was...
Danke, Karl Richter.
Ja, nein, das ist so ein bisschen der AfD-Film, weil wir haben ja am Anfang gesagt, also worauf viele AfD-Politiker verweisen, wenn sie auf den 8. Mai verweisen und auf dieses Endkriegsszenario, dann ist es immer das, Nationalsozialismus, überwiegend schrecklich, was passiert ist, überwiegend falsch, aber, und dann kommt sozusagen das Aber, das Leid der deutschen Zivilbevölkerung. Durch die Bombardierung selbstverständlich, durch die Vertreibung, die man ja in dem Film sozusagen nur erahnen kann. Also es geht ja sozusagen um die zivilen Opfer in Berlin direkt, hauptsächlich in Berlin-Mitte sogar. Wir kommen ja nicht weit darüber hinaus, aber es wird halt in einigen Szenen auch angedeutet, dass sozusagen die Ostfront verloren wurde und dass die Deutschen flüchten und so weiter und so fort. Und bei der AfD handelt es sich beim 8. Mai oft eben um dieses Thema Ostgebiete. Also in dem Sinne Vergewaltigung, Vertreibung, Heimatverlust, Besetzung. Und in dem Film geht es dann halt mehr so um die Bombardierung, um den Artilleriebeschuss, um die Rücksichtslosigkeit von Hitler und seinen Generälen, Teilen der Generalität zu sagen, ein totaler Krieg ist eben totaler Krieg. Und die zivilen Opfer sind mir scheißegal, denn es gibt keine zivilen Opfer im totalen Krieg. Jeder Zivilist ist potenziell politischer Soldat und Kämpfer. Das wird ja ganz deutlich an diesen Hitlerjungen. Das wird deutlich an den Aussagen vor allem von Goebbels in dem Film, der dann immer wieder in Diskussionen mit Wehrmachtsoffizieren sozusagen laut wird und sagt, was wollen Sie, wir retten hier nicht die Zivilbevölkerung, wenn wir untergehen, gehen wir ganz unter als Volk. Das ist sozusagen das, was die Filmemacher meiner Meinung nach so ein bisschen zeigen wollten. Das ist ja diese Selbstverschuldung des Leids. Also man stellt ja dar, dass die Führung, die man selbst gewählt hat, ja, also man hat Hitler unterstützt als Deutscher, an die Macht gewählt, hat den Krieg bejubelt und kriegt jetzt sozusagen die Quittung.
Das glaubst du, ist die Aussage des Films?
Naja, also
Hitler sagt das halt.
Hitler sagt das, aber also, was heißt die Aussage des Films? Es wird natürlich schon irgendwo als Tragödie dargestellt und ich würde jetzt den Filmemachern nicht unterstellen, dass sie jetzt sagen, naja, dumm gelaufen, hätte der mal nicht Hitler unterstützt, dann würde der auch nicht sterben. So krass würde ich das nicht sagen, aber ich glaube schon, dass das so ein bisschen dieses linke, linksliberale Narrativ hat. Wer beginnt, der muss halt auch ausbaden.
Also ich glaube, dass der Film, wie gesagt, sehr, sehr differenziert mit, also, dass man sowohl das eine wie das andere daraus lesen könnte, aber dass es da viele verschiedene Nuancen gibt. Es gibt natürlich diese Nuance, die Hitler natürlich als Verbrecher darstellt, als denjenigen, der auch in den letzten Atemzügen sozusagen nicht das Leid von der Zivilbevölkerung von Berlin abwenden will, sondern hauptsächlich mit persönlichen Belangen und Ideologie beschäftigt ist, darstellt. Andererseits, es ist natürlich so, dass der Film, ähnlich wie zum Beispiel auch Platoon, den Gegner nicht zeigt. Also die Russen und
nur einmal, ja.
Genau, die spielen eine ganz kleine Rolle. Es sind entweder so komische, schreiende Typen im Hintergrund einer Straße, die schießen.
Und ganz am Ende einmal.
Und ganz am Ende wird eben Schukow gezeigt. Aber
ja, und es wird gezeigt, wie die auf diesen Platz kommen.
Genau. Wo die auch nicht sonderlich glimpflich dargestellt werden. So.
Nee.
Aber unabhängig davon ist es schon so, dass es da durch die drastischen Darstellungen glaube ich, nicht so ist, dass man jetzt einfach sagen könnte, oh Gott, hier wird ein linksliberales Narrativ gestrickt, sondern es wird schon deutlich gezeigt, welche Auswirkungen das Ende des Krieges für Deutschland hatte.
Ja.
Und das ist ja auch das, wo wir angefangen hatten, diesen Podcast, dass eben der 8. Mai nicht der Tag der Befreiung ist, sondern ein Tag, der für viele Menschen in Deutschland sehr, sehr schlecht war, um das so auszudrücken.
Ja, aber es atmet natürlich auch diesen Geist, dieses Lasst euch nicht verführen. Das
glaube ich schon, ja.
Das ist ja ein Klassiker generell. Und deswegen ist es auch so ein toller AfD-Film auf eine gewisse Art und Weise. Ideologie, nein. Gesunder Menschenverstand, ja. Das ist ja so ein Klassiker des Kinos, zu sagen, ihr habt euch alle blenden lassen, ihr habt euch alle verführen lassen, ihr seid sozusagen dem Taschenspieler erlegen und habt euch in das Unglück führen lassen. Du siehst das ja beispielsweise auch daran, dass diese Sekretärinnen
ja
nicht von Hitler lassen wollen. Und der Film ja auch sehr schön zeigt, Hitler wird ja immer ein gewisses Charisma zugeschrieben. Übrigens, eine der ganz großen Schwächen dieses Films ist natürlich diese historische Darstellung am Anfang und am Ende, dieses Interview, das konterkariert das Ganze natürlich so ein bisschen, finde ich. Das ist wie so, ich habe einen guten Film gedreht und mit dem bin ich eigentlich auch zufrieden, aber irgendwie traue ich mich doch nicht so richtig, den zu veröffentlichen. Deswegen setze ich nochmal so eine Triggerwarnung davor. Das hat mir total missfallen, weil das irgendwie das eigenständige Denken des über den Sinn des Films so ein bisschen ad absurdum geführt hat. Aber das soll nicht das Thema sein. Hitler wird immer ein gewisses Charisma zugeschrieben. Es gibt ja auch beispielsweise Interviews mit den Mitford-Schwestern, wo dann, habe ich neulich auf Twitter gesehen, wo die eine dann gefragt wird, wie war denn ihr erstes Zusammentreffen mit Hitler? Und das Einzige, was sie rausbekommt, ist so, er war so anders. Er war so anders. Irgendwie, die weiß gar nicht, wie sie das beschreiben soll. Und das bringt der Film gut rüber, dass ja diese Sekretärin, die glauben ja immer noch dran, der Hitler, der wird es schon noch machen, der wird es schon noch richten. Der Angriff Steiners war Befehl, hahaha, das ist ja so das absolute Top-Meme aus dem Film. Die wollen ihn ja gar nicht verlassen. Die fühlen sich sozusagen zu ihm hingezogen, auf eine gewisse Art und Weise. Es gibt da ja zwischen der Protagonistin, aus deren Sicht das erzählt ist, und Hitler fast schon eine Art Vater-Tochter-Verhältnis, möchte man fast sagen. Ja. So eine innige Beziehung. Von Anfang an wird das ja so dargestellt, auf den ersten Blick. Und das ist ganz spannend, da hast du recht, der Film zeigt da ganz verschiedene Facetten. Und vielleicht hast du damit recht, dass der Film eher so ein bisschen in die Richtung geht, wir wurden verführt. Weil Hitler und Goebbels sind, glaube ich, so die Figuren, die mit Abstand am schlechtesten dargestellt werden.
Hitler?
Ja. Interessant. Hitler, naja, er sitzt dann da und sagt, das deutsche Volk hat sich als zu schwach erwiesen. Es soll mit Haut und Haar untergehen.
Ja, aber was ist ja auch relativ nah an dem, was in seinem politischen Testament auch drinsteht.
Absolut, absolut. Und Goebbels zum. Und so, und ohne auf alle historischen Figuren eingehen zu wollen, will ich mal aber auf eine spannende Sache noch zu sprechen kommen. Das ist nämlich auch was ich in der Publizistik der neuen Rechten häufig findet. Da muss man vielleicht auch Götz Kubitschek anmerken. Der Film macht eine Unterscheidung, und das ist, glaube ich, schon an sich ein Skandal. Er macht eine relativ starke Unterscheidung zwischen, ja, man muss fast sagen, moralisch überlegenen Wehrmachtsgenerälen und diesen ideologischen Querköpfen. Also wir haben Goebbels, der nicht an der Front war. Wir haben Hitler, der am Ersten Weltkrieg an der Front war. Also wir haben irgendwie so die Ideologen auf der einen Seite, die aus dem Bunker heraus sagen, es gibt keine zivilen Opfer, wir kämpfen bis zum Schluss und wenn wir untergehen, gehen wir unter.
Ja.
Und da gibt es ja verschiedene Generäle, das sind so, die dann im Film auftauchen.
Weidling und Monke vor allem.
Monke vor allem, aber auch andere, die dann teilweise mit am Tisch stehen immer.
Ja.
Bei den Besprechungen und sagen, Hitler, Sie sind vollkommen wahnsinnig geworden. Das sagen sie natürlich nicht, aber denken es. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Wir haben ihren Befehlen zuwidergehandelt. Bormann ist ja auch. Bormann kommt ja am Ende und sagt, ich habe ihre Befehle nicht ausgeführt.
Speer,
Entschuldigung. Ja, natürlich, Speer. Ja, auch ganz interessanter Charakter.
Ja.
Die beiden zu verwechseln, ist natürlich eine Schande. Das tut mir leid. Speer, richtig. Und das ist ganz interessant. Also, dass der Film durch seine Regisseure Unterscheidungen dieser Prominenz zulässt.
Ja.
Was, glaube ich, per se schon ein Skandal ist.
Was ja auch ein Skandal war, vor allem im Fall von Mondke eben, dem ja auf dem Wikipedia-Artikel zahlreiche Kriegsverbrechen nachgewiesen wurden und der im Film aber sozusagen Verteidiger der Reichskanzlei mit dem Oberbefehl darüber hauptsächlich das Anliegen eben ist, die Zivilbevölkerung zu evakuieren, was Hitler dann eben ablehnt.
Ja, und Mohnke ist ja sogar als derjenige, der die Leibstandarte Adolf Hitler, also die SS-Division sozusagen mit aufgebaut hat, nicht mal einen Wehrmachtsgeneral oder so, sondern gehört ja sozusagen auch zu den ganz Bösen. Ne?
Er war Teil der Leibstandarte, genau.
Aber, genau, ja.
Genau, ja, wie gesagt, ich denke mal, dass es das Problem von einem Film ist in der Darstellung, dass du Charaktere verkürzen musst, um eben diese Darstellung im Film zu ermöglichen, dass die eben den Mondke hingenommen haben, weil er eben tatsächlich der Verteidiger der Reichskanzlei war und den Weidling eben als als Kommandeur sozusagen der Stadt, der die Stadt verteidigt sollte, und dass die beiden eben diese Rolle im Film zu erfüllen haben, die ihnen zugedacht war. Wie gesagt, es gibt ja viele Verkürzungen. Die Sekretärin zum Beispiel, das wird ja im Film auch nicht erwähnt, die ist ja verwitwet zu dem Zeitpunkt,
genau,
schon.
Ja.
Und ihr Mann war ja ein Wehrmachtsoffizier.
Ja. Nur. Und um sozusagen jetzt zum Ende hin darauf zu sprechen zu kommen, was diesen Film so besonders macht für diese ganze Diskussion um den 8. Mai, auch heute und den nächsten 8. Mai und so weiter und so fort. Also du hast es vermutlich ausgewählt als Film zum Anschauen für uns beide, für die heutige Podcast-Episode, weil du diese differenzierte Betrachtung schätzt.
Ich finde den Film interessant, weil er so disruptiv ist, vor allem für seine Zeit, 2004 eben, dass er eben einen anderen Ansatz geht als viele andere Filme und vielleicht damit eben seiner Zeit ein Stück weit voraus war. Wie gesagt, du nennst es den AfD-Film, das stimmt vielleicht insoweit, als dass dieses Narrativ, das da mal mehr, mal weniger gestrickt wird, dass das sozusagen ein bisschen an diesem Leitfaden der AfD heranführt.
Das ist natürlich eine Überspitzung. Ne?
Ja, klar, aber du weißt, was ich meine. Dass,
ja.
Es ist ein metapolitischer Erfolg, weil er das Fenster des Sagbaren erweitert hat.
Oder ja, ich kann mich natürlich an die Diskussion über diesen Film nicht erinnern, weil ich da nicht mal 14 war, du auch nicht. Man kann das natürlich alles nachlesen. Es gab ja auch mannigfaltige Diskussionen rund um das Boot und so weiter.
Ja.
Ich glaube, Filme, die nicht zu 100% das Geschichtsbild der Bundesrepublik Deutschland widerspiegeln, führen immer in diesem Staate zu gewissen Kontroversen, Diskussionen. Der Film, der sich natürlich als der Untergang wirklich explizit mit der Figur des Adolf Hitler beschäftigt und ihn nicht nur als Figur am Rande zeigt und dann irgendwelche Kriegsszenen überwiegend, macht es natürlich besonders, ja, besonders diffizil, das Ganze. Aber der ist wirklich spannend, da hast du recht, weil schon auch klar wird, dass die Bevölkerung extrem leidet, dass Unrecht geschieht, dass auch die sogenannten Befreier, hier sieht man natürlich dann nur die Russen, ne?
Ja.
Dass die auch Unrecht, also die Russen kommen, wie du richtig sagst, gar nicht gut weg.
Ja.
Das wird zwar nichts explizit so wirklich gezeigt, aber es hat so einen ganz suffisanten Unterton. Also dieses, zum Beispiel am Ende, schau den Russen nicht in die Augen. Geh schnell weiter. Also dieses ganze Vergewaltigungsthema wird auf eine ganz geniale, subtile Art und Weise angedeutet.
Also dadurch, dass der Film eben nicht aus einer russischen Perspektive erzählt wird und auch nicht von so einem, von einer Art Kamera, die über allem schwebt, sondern immer nur an dieser Sekretärin und an den deutschen Darstellern dran klebt, wird deren Einstellung zum Russen übernommen. Und die hat natürlich offensichtlich alle furchtbare Angst. Und es ist ja auch so gewesen, in Gefangenschaft zu geraten, beziehungsweise eben als Frau dort in die Griffel der Russen zu gelangen.
Ja, und deswegen hast du schon recht, der Film ist schon vergleichsweise differenziert, was dieses Bild angeht. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Status quo, in dem sich die, ich sage jetzt wirklich bewusst dieses Wort, diese ganze patriotische Szene aktuell befindet. Das ist jetzt keine Neubewertung der berühmten 12 Jahre.
Ja.
Das muss man einfach völlig wertfrei so sagen. Also das ist überhaupt keine Neubewertung dieses ganzen Themas. Es ist ein langsames Rantasten an ein differenziertes Geschichtsbild. So möchte ich es mal sagen, ja. Und das ist erstmal ganz interessant. Und wir erleben das, um das nochmal aus der Verlegerperspektive auch darzustellen. Man hat ja, weil ich eben die identitäre Bewegung als Beispiel genannt habe, davon will ich jetzt mal wegkommen. Wenn man sich die rechte Publizistik anschaut, da haben wir natürlich Dr. Stefan Scheil, der ja mittlerweile auch relativ prominent in der AfD unterwegs ist und den man, glaube ich, nicht so richtig einem Lager so zuordnen kann. Zumindest nicht so ganz eindeutig, weil er gehört von seinen Äußerungen in den meisten Dingen lustigerweise eher so in dieses liberale Lager. Ist aber einer, wenn man jetzt Wikipedia zitieren wollte oder so, einer der führenden Geschichtsrevisionisten in Deutschland. Mhm. So, das muss man einfach so sagen. Das ist als eine völlig wertfreie Darstellung. Der ist seit jeher Stammautor bei Antaios, dem vermutlich, muss man auch wiederum sagen, bekanntesten Verlag, der sich irgendwie mit diesem Begriff Neurechts assoziiert und diesen Begriff ja in der Bundesrepublik Deutschland auch irgendwie groß gemacht hat in den letzten 10, 15 Jahren. Wir sind die neue Rechte, wir sind die schöne Rechte, Ellen Kositzer und so weiter. Also der Begriff neue Rechte wurde von Antaios als Verlag in den letzten 15, 20 Jahren immer wieder etabliert, in den allgemeinen journalistischen Diskurs eingespeist und dann von Martin Sellner und anderen nochmal popularisiert, nochmal bekannter gemacht. Und innerhalb dieser neuen rechten Publizistik, zu der ja auch wir dem Namen nach sozusagen zählen, der Einschätzung nach gewisser Kreise, ist ja dieses Thema auch nie weg gewesen. Also Antaios hat etliche Bücher zum Zweiten Weltkrieg veröffentlicht. Ja.
Ja.
Seien es Romane, man denke an sowas wie die Leuchtkugeln und so weiter und so fort. Man denke bei uns auch im Verlag beispielsweise an Ein Traum aus Blut und Dreck.
Ja.
Man denke jetzt an das Buch von Fritze. Also man kann nicht sagen, dass in der neurechten Publizistik sowohl der sogenannte Geschichtsrevisionismus als auch solche Erzählungen nie da gewesen wären. Man hat sich immer nur dagegen verwehrt, dass als Lebens- und Publikationsmittelpunkt zu nutzen. Wenn man sich jetzt sowas anschaut, und das sage ich jetzt auch erstmal ganz wertfrei, wie das Medienunternehmen von Dietmar Mounier, Lesen und Schenken, die zuerst ist da so ein bisschen ausgenommen, aber diese ganzen Magazine, da ist ja der Zweite Weltkrieg nicht nur Geschäftsmodell, sondern auch wirklich Dreh- und Angelpunkt von allem.
Ja.
Das ist, das geht weiter mit dem Adoria Verlag und etlichen Verlagen, die sich wirklich ausschließlich auf dieses Thema Zweiter Weltkrieg, ein bisschen Erster Weltkrieg, ein bisschen Freikorps, aber hauptsächlich Zweiter Weltkrieg fokussieren und dann wirklich das, und das ist so ein bisschen das Meme in der neuen Rechten, noch das 37. Buch über die Gebirgsjägerdivision XY rausbringen und warum die andere Unterhosen getragen haben als eine andere Einheit. Also wirklich jedes kleine Kieselsteinchen umzudrehen und daraus nochmal ein Buch zu machen. Ja. Diese Geschichte wollte die sogenannte neue Rechte als Arbeitsbegriff ja immer abstreifen. Also jetzt nicht zu sagen, man bringt überhaupt keine Bücher zu diesem Thema und das wäre für einen abgeschlossen und man äußert sich gar nicht dazu, aber man gründet halt keinen Verlag darauf, 20 Jahre lang nur Publikationen rauszubringen, die sich im Zweiten Weltkrieg beschäftigen. Und das halte ich, um nochmal das als Abschlussplädoyer so ein bisschen zu bringen, das halte ich auch weiterhin natürlich für den richtigen Weg. Also, dass wir jetzt so ein bisschen ein Revival der Geschichtsdiskussion und der Geschichtspolitik erleben, das ist aus meiner Sicht erfreulich, gut und richtig. Das heißt aber nicht, dass man jetzt einschwenken sollte, sich nur noch mit diesen Sachen zu beschäftigen.
Nö, es ist ja einfach eine Diversifizierung der Themen, ja, weil eben auch alles miteinander zusammenhängt. Wie gesagt, ich möchte es jetzt auch keinem in die Schuhe schieben, aber wenn man halt vor ein paar Jahren noch gesagt hat, wir sollten das Thema Geopolitik, Israel, Palästina vielleicht ganz außen vor lassen, wir wollen Remigration durchführen und denken, da muss man halt sagen, ja, aber das eine geht halt nicht ohne das andere. Und richtig, genauso ist es ja mit der Geschichtspolitik halt auch.
Genau. Es ist ein furchtbar spannendes und wichtiges Thema und es ist grundsätzlich erfreulich, dass darüber wieder mehr gesprochen wird. Es bleibt natürlich sensibel. Wir haben natürlich viele Sachen heute nicht angesprochen, haben auch viele Sachen nicht bewertet, mit gutem Grund. Aber wir schauen mal, wie es weitergeht. Also ich glaube, wir werden nicht zum letzten Mal über diese Dinge sprechen. Und ja, schauen wir mal, was da noch kommt. Morgen ist ja D-Day, Volker.
Ja.
Du hast sicherlich deine Amerika-Flagge schon vorbereitet.
Genau, wir sehen uns dann wieder am Utah Beach, wie ich es nannte.
Ja.
Mal sehen, auf welcher Seite.
Ja, ich überlege gerade, an welches Computerspiel ich da zurückdenken muss. Es gibt einige.
Call of Duty 2.
Ja, sofort. Zum Beispiel. Ich glaube, in Medal of Honor kommt es auch vor.
In einem Teil. Beim ersten, also diesem Elliot Assault.
Genau, das ist nicht das erste, oder? Ja, das führt uns jetzt weg vom Thema. Vielleicht müssen wir uns auch morgen der Soldat James Ryan nochmal anschauen. Ja, auch übrigens ein sehr spannender Film. Magst du nicht, ja?
Weniger als Der Untergang.
Spannend.
Der Untergang mag ich sehr gerne als Film.
Ja, ich glaube, ich werde ihn mir so schnell nicht mehr anschauen. Das macht einen einfach nur deprimiert, Volker. Ja. Aber da du gerne deprimiert bist, passt das schon.
Wie heißt so schön im Film? Außer trinken kann man da nicht mehr viel machen.
Ja, das stimmt. In diesem Sinne, liebe Leute, macht's gut. Ah nee, halt! Macht's nicht gut.
Ah, du wolltest noch für Bücher bewerben, ne?
Ich muss Bücher bewerben, mein lieber Freund. Ein Traum aus Blut und Dreck ist nicht mehr verfügbar.
Ja.
Kann ich also nicht empfehlen. Wir haben tatsächlich bei uns unter dem Schlagwort Historie,
ja,
andere Verlage Historie, haben wir einige Bücher, die sich diesem Thema annähern. Wir haben gar nicht so furchtbar viel zum Zweiten Weltkrieg.
Was natürlich in dem Zusammenhang, weil du es vorhin erwähnt hast, passt, ist das Stefan Scheibuch über Ribbentrop.
Ja, das Stefan Scheibuch über Ribbentrop bieten wir an. Wir haben tatsächlich auch ein Buch, ich habe es jetzt ausnahmsweise nicht vorbereitet und nicht hier vor mir liegen, zum Endkampf um Berlin.
Ja.
Von einem Franzosen. Und wir haben selbstverständlich, wer sich dafür interessiert, ganz generell für das Thema Lothar Fritze, ne? Das aktuellste Buch zum Bombenkrieg. Also wer sich da mal umschauen möchte und wer da sagt, ist spannend, will ich mich weiter zu belesen. Einiges haben wir im Programm. Wir sind jetzt nicht der führende Verlag für Geschichtsrevisionismus und führen jetzt 300 Titel zum Thema Endkampf um Berlin. Aber man findet da auch bei uns das ein oder andere spannende Buch, wer dazu kann. So, jetzt Volker, aber in diesem Sinne mach's gut.
Bis dann.